Hallo Wolfgang.
Hallo Stefan, wir treffen uns heute wieder vor dem Salon, aber auch vis-à-vis, nicht online, sondern ich bin hier in Frankfurt.
Du hast schon Kultur hinter dir?
Wie man es nimmt, ich war in dem neuen Magic Mike Film, über den ich aber jetzt noch nicht sprechen darf. Ich habe ein Embargo unterzeichnet, dass das erst, glaube ich, am Mittwoch geht, aber in der Filmanalyse werde ich dann am Sonntag loslegen. Ich kann, glaube ich, aber sagen, Channing Tatum ist sehr gut trainiert, er ist ja Anfang 40, da hat wohl die Gage geholfen, nochmal einen zweiten Fitnesstrainer zu engagieren.
Aber meinst du mit gut vorbildhaft gut oder ansehnlich gut?
Naja, ansehnlich gut. Was heißt vorbildhaft gut? Also das ist ja wahrscheinlich
vorbildhaft für dich.
Gut, da müsste ich vielleicht einige Dinge nicht mehr machen, zum Beispiel so Podcasts mit dir aufnehmen und sagen, ich habe leider keine Zeit, ich muss ja ins Studio.
Ja, es ist direkt hier um die Ecke.
Nur ich vermute, das ist nicht so mit 60 Minuten getan, oder?
Wenn du es jeden Tag machst, reicht ja auch eine halbe Stunde.
Okay, naja, ich na gut, wir lassen das mal offen. Das sind meine Eindrücke des Films. Nun, wir müssen noch etwas nachtragen. Mhm. Und zwar hatte ich ja gesagt, Christian Lindner bezog sich positiv auf den Klimafonds von Ursula von der Leyen in Davos. Und du sagtest gleich, ach, ja, als sei da je dafür gewesen. Und wir hören uns das jetzt mal an. Er sitzt da nervös und wird schon davor befragt zu dem großen Inflation Reduction Act in Amerika und muss da Deutschland nicht nachziehen, was wäre zu tun. Und dann kommt plötzlich dies hier.
But Minister, it could also, and I know a number of European leaders have voiced concerns about this Inflation Reduction Act. Could Europe not do its own IRA?
No, we mustn't. A competition who is able to pay more subsidies would be a threat to sustainable public finances in Europe. And frankly, our next generation EU fund is about 800 billion euros in comparison to the IRA. I think we are doing a lot. So it's not trade war, it's trade diplomacy we need.
So trade diplomacy, alles klar.
Da können wir alle mal lachen, oder?
Ja, also dieses Next Generation EU ist ja ist ja nicht direkt der Klimafonds, sondern dieser Pandemie.
Ja.
Wir rufen jetzt mal die Jugend 2022 als und so weiter aus, als Jahr der Jugend und pipapo und 250 Milliarden davon ist ja diese EU-Verschuldung und 500 Milliarden kommen von den Ländern oder umgedreht, aber man bürgt jedenfalls für sich und das ist so eine richtig schöne europäische Verschuldung, die der Europäischen Kommission das erste Mal diese Eigenmittel aufgrund von Verschuldung gibt.
Und das soll aber nicht einreißen.
Das soll nicht einreißen, wie mustn't, aber er ist da, er hat es schon mal anerkannt und er gibt auch damit an.
Ja.
Und ich denke, damit ist das Einfallstor für uns jetzt da. Wir können das immer wieder erwähnen, dass Christian Lindner den auch gut findet.
Und dass er doch nächstes Jahr in Davos bestimmt wieder was Schönes erzählen möchte.
Ja, also er geht natürlich mit der Maxime rein ins Jahr jetzt, dass die Krisen vorbei sind und so weiter.
Ja.
Es keine weiteren Geldquellen nötig sind. Mal gucken, was die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch die nächsten Wochen und Monate dazu sagt.
Sie war ja auch in Davos, vielleicht hat sie es mitbekommen, was er da gesagt hat, sie eigentlich gelobt hat. Und dann hast du mir einen Clip geschickt, da musste man sagen, was ist das für ein Clip? Olaf Scholz hören wir jetzt gleich.
Ah ja, ein Hörer war als Kameramann vor Ort, mit dem habe ich mich vorher auch immer mal ausgetauscht zum Thema, wie macht man das hier und da und so. Und er schickte mir dann hier, ich war gestern in Magdeburg, ich glaube irgendwo hier in Westdeutschland war es, glaube ich.
Ich glaube, es war im Saarland.
Oder irgendwo.
Naja, jetzt,
vielleicht kriegen wir es.
Jetzt reden wir uns rein. Es spielt aber keine Rolle.
Genau, ich hatte Magdeburg im Hintergrund.
Es war nicht Berlin. Ich glaube, das ist die einzige entscheidende Information, die wir geben müssen.
Ja.
Es war keine Frage aus Berlin.
Genau, Marburg oder Magdeburg. Ist eigentlich interessant, dass wir hier gerade im Kopf so ein bisschen drum rumstolpern, weil es gerade sehr interessant ist in Deutschland, dieser Frage nachzugehen, wer ist denn jetzt eigentlich für Panzerlieferungen und wer nicht. Gibt zum Beispiel ein Ost-West-Gefälle neben Altersfragen. Und ich glaube, das ist jetzt ein Clip aus Marburg, der aber auch aus Magdeburg sein könnte.
Ja.
Es gab in der FAZ auch eine sehr gute Aufarbeitung. Wie reden gerade die Ostdeutschen unter sich über ihre eigenen Erfahrungen mit Wehrmitteln, die sie beispielsweise als Unterrichtsmaterial und so weiter noch vor sich hatten? Und jetzt plötzlich mit so einer Nachrichtenlage konfrontiert zu sein, das ist vielleicht näher dran als, keine Ahnung, irgendwelche westdeutschen Städte, obwohl die Atombomben ja nach Stuttgart zuerst fliegen, das ist ja klar, aber ja, man ist ja emotional und mental immer noch mehr dran, so am Russen allgemein. Und ja, dieser Clip tauchte in diesem, also in diesem Gespräch wurde das zum Beispiel verhandelt, das wir gleich hören. Und ich habe es einfach als Hörerhinweis bekommen und Matthias hat dann gleich einen YouTube-Clip draus gemacht und so ein Twitter-Ding und ging gut rum. Ist ein wichtiger Clip, wie wir auch vom Kanzler selbst gleich hören.
Genau, ein Bürger fragt nicht ein Journalist, so hört sich das an.
Wäre es nicht eigentlich der bessere Weg zu sagen, Diplomatie ist die Alternative, das Gespräch suchen. Es gab ja Angebote in der Richtung, auf Gesprächsbasis Krieg zu beenden und nicht zu versuchen, das immer weiter sozusagen hochzutreiben.
Ja, schönen Dank für Ihre Frage. Und ich bin ehrlicherweise sehr froh, dass Sie mir die stellen, auch für den Beifall, den Sie bekommen haben für Ihre Frage. Denn das ist ja das Tolle an so einem Gespräch hier. Das geht ein bisschen anders so zu, als wenn ich jetzt in Berlin im Fernsehen ein Interview geben würde. Da würde mir die Frage fast nie gestellt. Also sie ist mir nicht ein einziges Mal gestellt worden, wenn ich das so sagen darf.
So.
Ein Jahr Krieg und Olaf Scholz wurde diese Frage jetzt zum ersten Mal von irgendeinem Bürger gestellt und nie von einem Journalisten.
Oder von irgendwem in Berlin. Es ist wirklich erstaunlich. Ja. Klar, wir machen jetzt hier keine ganze neue 20er-Folge, aber wir könnten natürlich stundenlang jetzt über den Panzer und wie die Koalition dann doch nicht da war, die plötzlich, und jetzt steht Olaf Scholz, der das nie wollte, einen Alleingang, deutschen Alleingang zu machen, plötzlich als Alleingänger da mit deutschen Panzern.
Weil er so weit gegangen ist und vorher immer, es hieß Deutschland zögere sich.
Also das ist wirklich gruselig, was wir hier erfahren und das ist ein echter Auftrag an alle Journalisten, nicht nur nochmal zu sagen, was man schon seit einem Jahr sagt,
ja,
sondern diesen Clip ganz ernst zu nehmen. Das ist nämlich so ein bisschen wie im Weltraum mit der dunklen Materie. Man sieht sie nicht, aber sie ist da und sie hat ihre Kräfte und so weiter. Hier haben wir jetzt repräsentiert bekommen, was nicht in Berlin, aber dafür die ganze Zeit
präsent ist
in den Bürgern umhergeht, worüber sie nachdenken. Und das sollte man dann auch mal thematisieren, denke ich.
Ganz richtig. Und ich war jetzt ein bisschen entsetzt. Es wurde wieder dieser Orden, wieder den tierischen Ernst in Aachen verliehen, diesmal an Annalena Baerbock. Und sie war dort, hatte eine Rede gehalten. Ich habe sie nicht gehört, sondern nur einen Artikel darüber gelesen. Sie hat tatsächlich dann auch noch den Witz gebracht, ich hatte schon überlegt, mich als Leopard zu verkleiden.
Ehrlich?
Und Agnes Strack-Zimmermann war auch da. Ich will wirklich sagen, das kann doch nicht sein. Also wir haben mal Anfang der 90er einen Rosenmontagsumzug nicht stattfinden lassen wegen einem Krieg. So weit würde ich nicht gehen, wir können nicht jetzt immer alles ausfallen lassen wegen etwas anderem. Aber ich frage mich schon, ob eine Außenministerin in diesen Zeiten Karnevalsorden entgegennehmen muss. Und wenn sie das tut, dann müsste sie da eher versuchen, eine Sphäre des Unpolitischen zu schaffen und zu sagen, ja, aber man darf auch noch lachen. Aber wenn man das jetzt verbindet miteinander und Agnes Strack-Zimmermann hat das natürlich auch dann in ihrer Rede entsprechend getan, dann ist man doch eigentlich in einer ganz, ganz geschmacklosen Ecke angekommen. Das muss doch separiert werden, gerade wenn man Politikerin ist.
Wir können es ja so machen, um Annalena Baerbock ein bisschen vor unserem Urteil zu schützen.
Wir
unterstellen ihr nur, sie hätte dort diesen Leopardenkostümwitz gemacht, sagen aber dazu, es könnte ja sein, dass sie es nicht gemacht hat. Deswegen wollen wir unser Urteil nicht ganz so hart machen.
Ich habe es in einer renommierten Zeitung aus Frankfurt gelesen. Ja,
dann ist nichts mehr zu
daher weiß ich nicht.
Dann ist nichts
ich glaube, ich habe es mir nicht ausgedacht. Wir können nur mit dem Kopf schütteln. Vielleicht schauen wir uns dann wenigstens die Sitzung nicht an, um nicht völlig entgeistert zu sein. Uns erreichen immer mal wieder E-Mails zu ChatGPT. Wir müssen das größer besprechen. Ich glaube auch, dass ChatGPT wichtig ist. Wir hören jetzt mal was von SWR2. Also erstmal möchte ich da ganz ausdrücklich loben, wieder einmal das öffentlich-rechtliche Radio. Da gibt es wahnsinnig viele interessante Beiträge, Interviews vor allem gerade zu ChatGPT bei SWR, Deutschlandfunk Kultur, überall eigentlich. Das kann man ja über die ARD-Audiothek sich anhören. Wir hören jetzt mal gerade hier den Buchwissenschaftler Gerhard Lauer, der auch eine Konferenz organisiert hat und der wird interviewt zu den Möglichkeiten und er spricht etwas an, was du auch schon mal thematisiert hattest.
Dazu wird auch Colin Hauer von Hörbuch Hamburg sprechen. Da geht es schlichtweg darum, können wir einen Text, den wir haben, von einer Maschine einsprechen lassen und sie hören diesen Text und haben den Eindruck, oh, das klingt eigentlich wie ein Mensch. Und woran schon jetzt gearbeitet wird, ist, dass sie dann einstellen können, oh, es soll ein bisschen mehr nach Christian Brückner zum Beispiel klingen, weil ihnen diese Stimme sehr gut gefällt.
Jetzt müssen wir mal kurz unterscheiden. Er meint jetzt wirklich nur die Sprachgenerierung, nicht den Text selbst.
Nicht den Text selbst. Ah, ja. Also wir sprechen jetzt über die verschiedenen Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz, von ja. Bilderschaffung und auch dann von Textkreation. Das ist natürlich auch was thematisiert wird. Dazu kommen wir jetzt gleich. Aber hier geht es auch darum, dass man diese künstlichen Stimmen hat. Man kann es ja mitunter bei YouTube finden, dass wenn man mal nach irgendeinem Buch sucht, gibt es das eigentlich als Hörbuch, dann wird einem ja. das angezeigt, denkt man, komisch, das habe ich aber bei Audible gar nicht gefunden und das ja. ist dann irgendwas Generiertes. Ich glaube auch, dass das funktionieren wird, auch da so ein gewisses Timbre reinzubringen, aber ein guter Text, ein der muss auch gesprochen werden in Form einer wirklichen Interpretation. Also wir müssen mal hier ins Schauspiel Frankfurt gehen, wenn wir mal dort wirklich die Sprache erleben wollen. Und das ist dann nicht einfach, mach's mal so wie Christian Brückner, sondern Christian Brückner macht ja auch wieder mit den entsprechenden ja. Texten und Sätzen etwas Eigenes. Klar kann ich das imitieren, aber das ist so ein bisschen wie, Wolfgang, red mal wie Udo Lindenberg, ein bisschen so, aber ja. das ist dann doch nicht Udo Lindenberg am Ende.
Ich kann es ganz versöhnlich. Und zwar, indem ich einfach Argumente aus der Bild, Geschichte, indem man nämlich sagt, oh, ist ja alles nur noch Instagram und so fort und so, so sagen, ja, aber klar, ihr macht heute jeder Bilder, umso mehr stellt sich heraus und wird auch deutlich, was ein Fotograf noch anderes leisten kann, als jeder macht ganz ein Foto.
Richtig, ja.
Deswegen ist dieser Verweis aufs Schauspiel, genau, und das Schauspiel wird auch umso mehr, also eigentlich schält sich gerade die Zukunft des Schauspiels wieder raus, weil wir das, da spricht ein echter Mensch mit uns, in dem Fall sehen wir ihn auch noch, aber ich würde auch sagen, selbst das Gelesene, wenn wir so in der Lyrik sind und so weiter, da macht es einen Unterschied, wer liest, und dann ist es vielleicht auch wichtig zu wissen, ah, das hat jetzt ein echter Mensch, und sei es nur, dass es, wenn man es nicht mehr erkennen kann, man es trotzdem weiß und sich das versichern kann. So wie man, wenn man zum Essen geht, dann auch sagt, nee, das hat ein echter Mensch gekocht. Das ist nicht einfach nur aus so einer Convenience-Schublade gefallen, sondern das hat wirklich jemand gekocht und ist deswegen auch was wert. Auch wenn man sagen muss, anderes Essen schmeckt vielleicht besser, obwohl es nicht echt gekocht wurde oder so. Ne? Mhm. Aber hier in diesem, was der Lauer meint, also Apple hat ja seine Beispielclips schon veröffentlicht, wie das so klingt, wenn man demnächst bei Apple ein Hörbuch kauft. Also kein Hörbuch, sondern ein Buch, das dann eben vorgelesen wird von den Stimmen. Und in den Podcasts, die ich so höre, also hier Leo Laporte, This Week in Google und so aus diesem Twit-Network, die machen schon seit Wochen Witze darüber und spielen sich auch in ihrem Podcast ihre eigenen Stimmen synthetisiert vor. Mhm. Und dann hören sie sich halt wirklich an wie Stacy und wie Leo und so weiter.
Ja.
Und das finde ich wahnsinnig amüsant, weil es ist quasi unverwechselbar, auch wenn es eine gewisse roboterhafte Monotonie drinne hat, die ja gerade unterbrochen wird, wenn jemand dann doch mal in lautes Gelächter ausbricht,
ja.
obwohl es der Text nicht hergibt, aber man lacht dann halt über Sachen, nur weil man sie sieht oder so. Sowas würde mir dann auch fehlen, da bin ich auch gespannt, aber klar,
Podcast. Wenn wir jetzt von Gebrauchstexten sprechen, ist das was anderes. Also
genau.
Ich lasse mir natürlich das ist auch hin und wieder mal eine längere E-Mail einfach gerade vorlesen, dann bin ich irgendwas am Machen und lasse die mir gerade an dem Laptop vorlesen, aber da geht es ja nur um die Frage, kommen Sie in 2 Wochen da und dorthin?
Genau, wenn ich heute mein Smartphone in der Hand habe, ich bin in der Küche, habe die Hände voll, dann tippe ich hinten 3-mal drauf und dann fängt das automatisch an, den Bildschirminhalt vorzulesen. Mhm. Und wenn es ein Buch ist und man muss blättern, weiß er das automatisch und blättert dann einfach weiter. Also unendliches Vorlesen. Und ich bin damit, wie es jetzt ist, schon total zufrieden. Alles, was in die Richtung von dem Lauer geht, dass ich mir dann noch eine Stimme aussuche, ist wirklich nur noch eine angenehme Sache obendrauf. Aber der eigentliche Entwicklungssprung, um den es hier geht, dass ich das nämlich akzeptiere, dass da jemand für mich liest, der ist schon längst genommen. Also da sind wir echt schon Jahre.
Das gibt es, aber es wird nicht für die Literatur im Allgemeinen gelten. Heute stelle ich ja einen Roman vor, den möchte ich nicht von irgendeiner künstlichen Intelligenz vorgelesen haben, irgendeiner synthetisierten Stimme, sondern das ist schon gut, wenn das jemand richtig lesen kann. Aber vielleicht brauchen wir dann bald sehr viele Leute, die...
Hast du in Harrys Hörbuch reingehört? Er hat es ja selbst gelesen.
Ich habe nur diese Hörprobe mir angehört.
Ja, die kenne ich auch, genau.
Ja. Aber naja, gut.
Da hätte man auch einen Roboter nehmen können.
Da hätte man auch einen Roboter nehmen können, ja. Aber wir können Vielleicht brauchen wir bei Leute für anderes. Hast du, ich hatte ihn dir gestern noch geschickt, diesen Clip. Es gab ja noch einen tollen Christian Lindner Auftritt. Den kann man jetzt schlecht hier vorspielen, glaube ich.
Ich habe ihn nicht vorbereitet. Man könnte ihn jetzt aus dem Twitter raus, aber
man muss ihn sehen, man muss ihn wirklich sehen, also ich empfehle,
dass nach ja durch nichts hören.
Genau, Christian Lindner und Ghana eingeben bei Twitter und dann wird man einen Clip finden. Er war dort in Ghana an einer Universität, alles voll mit Studenten und dann malt er so ein bisschen aus, was Deutschland so vorhat und dann fragt er, und wer will nach Deutschland kommen, wer will in Deutschland arbeiten? Und ich sag mal, so wenig Resonanz hatte, glaube ich, zuletzt Wolfgang Lippert, als er Wetten, dass moderierte.
So wenig Resonanz hatte zuletzt vor 20 Jahren oder so Olaf Scholz als Arbeitsminister, als Harald Schmidt fragte, Liebling des Monats, das Publikum sollte klatschen und niemand klatschte. Und nach 2 Sekunden hört man nur noch dieses sanfte Gelächter, also diesen Clip,
den Tilo da immer spielt. Man sieht wirklich in diesem Clip dann so, hinten melden sich so vorsichtig 2 und alles andere geht auf Tauchstation.
Es kann auch der Situation geschuldet sein, aber es ist trotzdem wahnsinnig amüsant und das ist Deutschlands Zukunft, würde ich sagen.
Hat diese deutsche Hybris doch sehr gut vorgeführt, dass eigentlich die ganze Welt sich danach sehnt, hier in Deutschland zu arbeiten. Ja.
Die Staatsangehörigkeit wird nicht verramscht, das kann man nicht sagen. Es wird noch harte Arbeit, die an den Mann zu bringen und an die Frau.
Wir hören jetzt nochmal Gerd Lauer zu ChatGPT und zwar zum Thema Co-Autorschaft. Ah, ja.
Große Verlagshäuser im Bereich der wissenschaftlichen Publikation intensiv diskutieren, ob eine Maschine als mindestens Co-Autor einer Publikation zählt, ja oder nein. Und die Ergebnisse sind unterschiedlich. Also es gibt schon erste wissenschaftliche Publikationen, in denen tatsächlich eine Maschine als Autor, als Co-Autor genauer gesagt, zählt.
Ja, es sind ja auch Gebrauchstexte.
Ja.
Und warum nicht?
Nun, ich habe hier eine E-Mail vorliegen, die hat mir ein Bekannter geschickt, der ist Student an der Universität Tübingen und die haben von der Rektorin der Uni eine Rundmail bekommen zu ChatGPT, ganz ausführlich, ganz, ganz viel Text. Und da heißt es dann zum Beispiel, von ChatGPT erstellte Texte dürfen nicht von Studierenden im Rahmen von schriftlichen Studien und Prüfungsleistungen verwendet werden, soweit dies nicht im Einzelfall durch die Prüfungsaufgaben begründet und rechtskonform zugelassen worden ist. Dann wird das weiter aufgeführt, Prüfungsanspruch kann er löschen, wenn, dann und dies. Aber viel interessanter ist noch, von ChatGPT erstellte Texte dürfen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für die Integration in Publikationen nicht verwendet werden, auch nicht bei Offenlegung der KI-Nutzung. Und das ist jetzt die interessante Begründung, die kommt. Eine Benennung bzw. Benutzung des Werkzeugs als eine Art Mitautor oder eine Erwähnung im Material- oder Methodenteil kommt deshalb nicht in Betracht, da nach heutigem Stand davon ausgegangen werden muss, dass ChatGPT das Urheberrecht und die Vorgaben guter wissenschaftlicher Praxis zur Kennzeichnung von fremden Texten und fremder Gedanken nicht beachtet. Dies gilt zumindest so lange, bis ChatGPT lückenlose Informationen zur Verfügung stellt, die urheberrechtlich geschützt Textpassagen und die Übernahme fremder Gedanken im Hinblick auf die Herkunft der Texte und Gedanken eindeutig und zuverlässig benennen.
Das ist natürlich ein guter Hinweis, denn ChatGPT besteht natürlich zu 100% aus urheberrechtlich geschützten Replikationen von irgendwelchen Wortsalat, Buchstaben, Klamottereien und so.
Und wem gehören die jetzt? ChatGPT gehört ja auch wieder jemand. Jetzt ist das noch so ein bisschen Open Source, aber wir wissen natürlich schon, für die professionelle Nutzung, aber für die professionelle Nutzung wird ja dann wieder Geld fällig und das ist ja nicht Gott zur Ehr und für die Menschheit nur gemacht, sondern es wird ja auch ein Programm werden, mit dem man Geld verdient.
Mal sehen, ob dafür Geld fällig wird und in welchem Rahmen, denn wir kennen die Werke des Silicon Valley, die uns alle unentgeltlich zur Verfügung stehen. Also die refinanzieren sich immer anders bislang. Diese Begründung ist natürlich juristisch gesehen genau richtig, das so zu machen. Wir sehen ja auch schon die ersten Künstler in Amerika. OpenAI macht ja auch diese Bildgenerierung. Ist ja nicht nur Text, sondern auch Bild. Gerade den Namen. DALL-E 2. Mhm. Also DALL-E und DALL-E 2 und so. Und die Künstler dort beschweren sich auch, weil sie Artefakte ihres Schaffens wiedererkennen in den Replikationen da. Oder Mashups müsste man eigentlich mehr sagen.
Ja.
Nur, das ist natürlich witzig, dass die Uni das so sagt. Wie will sie es denn kontrollieren? Mhm. Man kriegt es ja nicht mehr kontrolliert. die Studenten selber haben ja heute Zugriff nicht nur auf ChatGPT, sondern auch auf die Datenbanken, mit denen man abgleicht, ob Texte schon mal irgendwo anders auftauchten. Und es wird umso dringlicher, wenn man ChatGPT-Texte einreichen will, weil man dann wirklich nochmal selber überprüfen muss, was steht denn da eigentlich?
Ja.
Ist das schon mal irgendwo anders aufgetaucht? In der Hinsicht kommt ja im
Grunde. Macht aber auch dann wieder Arbeit. Also wenn man das auch noch prüft.
Ja, aber sehr viel weniger Arbeit ist, sich jetzt wochenlang hinzusetzen und so. Am Ende sitzt man allerdings vor einem Text, in dem wirklich keine Quelle drin steht. Also ein bisschen drum faken muss man dann auch noch händisch.
Ja, also da gibt's ja dann die Ansage, mindestens 3 Fußnoten pro Seite.
Aber die Herausforderung ist wirklich riesig, weil es ist kein Studienfach sicher davor. Mhm. ChatGPT kommt ja gerade besonders gut mit dem hin, was jetzt journalistisch gar nicht groß betrachtet wird, nämlich diese ganzen strukturierten Texte, also Informatik, Mathematik, Physik und so weiter. Das sind diese Fächer, die eigentlich am drängendsten jetzt auf ChatGPT-Proofness irgendwie abgeklopft werden müssen. Also schon eine wahnsinnig witzige Zeit irgendwie für alle Beteiligten da. Es kommt jedenfalls kein Professor, kann jetzt mehr sagen, ah, dieses moderne Zeug, ich habe keine Lust und so, sondern damit müssen sich jetzt alle befassen irgendwie.
Ja. Damit befasst hat sich auch Robert Lepinis, der war bei Deutschlandfunk Kultur im Interview und der hat dann mal ChatGPT eine Hausarbeit schreiben lassen.
Robert Lepinis, Präsident der Karlshochschule wiederum, hat dem Chatbot aufgetragen, eine Forschungsfrage zu entwickeln. Thema: Wie hängen Fake News auf Facebook mit Einstellungen zu LGBTQ+-Fragen zusammen? Note, die er für die Antwort gegeben hätte:
Ich würde mal sagen eine 2. Aber das hängt entscheidend von der Art der Frage ab, die man dem System stellt. Wenn man nachhakt und auch kreative Fragen stellt, dann gibt's auch gute Antworten.
Nun ist es ja so, wir haben ja beide schon einige Hausarbeiten wahrscheinlich geschrieben während unseres Studiums. Es gibt ja die Hausarbeiten, die Originalität abverlangen, eigene Interpretation. Und dann gibt es ja doch in jeder Hausarbeit zum Teil, aber bei manchen ja dann vielleicht auch sehr exzessiv diese Fleißarbeiten.
Mhm.
Und wir haben ja mal eine Folge zu David Graeber gemacht, zu den Bullshit-Jobs. Und dann habe ich gesagt, ja, Stefan, ich habe eigentlich auch in einem Bullshit-Job gearbeitet. Ja. Ich habe nämlich versucht, Stylesheets anzupassen. Meine Professorin zitierte so, der Verlag wollte es aber so. Ja. Und dann habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, als aus dem Semikolon ein Komma und dergleichen. Ja. Und natürlich ist auch dieses Zusammenfassen von Forschungsstand, was ja gerne abverlangt wird, um die Studenten dazu zu bringen, sich mit der Materie auseinandersetzen, etwas, was dann keine besonders aufregenden Texte ergibt und auch für die, die es machen müssen, eine reine Fleißarbeit ist, für die, die es korrigieren auch. Und dennoch ist natürlich dieser mühsame Weg oder sagen wir die mühende Ebene etwas, wodurch man erst so eine Auseinandersetzung, eine spielerische mit einem Text lernt. Also dass man dann auch ganz anders wieder mit anspruchsvolleren Texten umgehen kann oder auch eine eigene Originalität entwickelt. Das heißt, wenn aber diese Mühe der Ebene nicht mehr durchlaufen wird, ist natürlich die Frage, inwieweit dann das, was dann eigentlich zur Kür produziert wird, also wo dann die Eigenleistung viel stärker ist, dann eigentlich auch relativ dröge am Ende ausfallen könnte.
Ja, also dieser ganze Stress, der gerade reproduziert werden, weil immer jeder mit so einem stressigen Ding kommt, da will jeder noch was anschließen. Den würde ich auch nicht so teilen, denn ich denke auch, ChatGPT kann einen sehr beeindrucken, aber zeigt einem doch genau, wo die Lücken sind, die Einflugschneisen für menschliche Originalität, wo man auch ziemlich genau weiß, da nützt es jetzt auch nicht, nochmal 100 Millionen mehr Nutzer auf die Maschine loszulassen, damit die nochmal mehr menschlichen Input bekommt. In diese Region kommt die einfach nicht vor. Mhm. Also gerade da, wo es echt um super individuelle Originalität geht.
Nur kommen die Studenten noch dahin vor, wenn sie diese andere Ebene überspringen.
Genau, es gilt diese alte Regelung von, heißt er Dave Eggers, also der Circle-Autor, der ja in seinem privaten auch Nachhilfelehrer ist. Der hat ja so eine Nachhilfeschule da in San Francisco gegründet, der den Kindern nur eine Botschaft macht, no Shortcuts, es gibt keine Shortcuts. Wenn du dich hinsetzt und irgendwie rumfakest und hier und da und betrügst, gehst du den Weg nicht und kommst also auch nicht ans Ziel. Du kriegst zwar deine Note und hast dein Jahr gut abgeschlossen und so weiter, du kommst nicht ans Ziel. Genau, und in diese Orchideenregionen vorzudringen, muss man einmal über das ganze Feld gelaufen sein. Und wer das nicht macht, hat es halt nicht gemacht und er kommt dann da auch nicht an. Also diese große Lehre, die steckt da schon drin, denn wir kennen alle diese kleine Originalität im Sinne von, man sitzt dann nach 10 Semestern in so einem Seminar und der eine Teilnehmer, da kommt es halt drauf an, ob der jetzt da ist oder nicht. Mhm. So, danach entscheidet sich die Qualität des Seminars für alle. Und damit hat man es mit so einem Phänomen zu tun, da nützt dann auch, dass die anderen 9 auf ChatGPT ausweichen oder sowas nicht. Also das ist dann einfach in der Kunst ja auch. Ja? Ein bisschen wiederholt sich ja hier so ein bisschen, oder sagen wir mal so, innerhalb einer Software wiederholt sich, so kopiert sich so das ganze Silicon Valley Phänomen einmal rein. Wir lesen es ja nachher auch bei Cory Doctorow. Die Menschen, und damit sind dann vor allem die sehr vermögenden, umsatzstarken Vertreiber und Eigner dieser Musik, aber nicht die Creators, sondern ja, nur die, die das dann verwerten. Die haben es geschafft, gerade jetzt, wenn man an die Neuen denken, alles das, was an Kunst vorlag, einmal zu digitalisieren, einmal zu reproduzieren, einmal verfügbar zu machen. Also Google hat alle Bücher der Welt einmal gelesen und für alle zur Verfügung gestellt. Man muss nur den Snippet in die Suche eintragen und zack, ist es da. So, aber was sie alle nicht schaffen, ist selber Mehrwert draufzulegen, inhaltlich.
Ja.
Nach der Duplikation. Sie können uns nur einfach alles mal kopieren und alles mal duplizieren, aber danach diesen entscheidenden Schritt weiter. Also man kann ChatGPT bestimmt irgendwann oder die Verwandten dann, es gibt ja auch das für Musik und so weiter, sagen, hier, ich will den Tatort vertonen, mach mir mal den 10. Tatort so, wie ich dir die anderen 9 gezeigt habe und dann sammelt er irgendwas zusammen und macht so ein Mashup und das klingt dann auch nach was. Aber wenn man dann, und jetzt verwende ich hier Hans Zimmer, mach mir eine Hans Zimmer Musik für Tenet, obwohl er für Tenet gar keine Zeit hatte, weil er noch an Dune gearbeitet hat, wird mir keine Software der Welt eine Hans Zimmer Tenet Musik machen, denn die macht entweder Hans Zimmer oder niemand. Was dann auch wieder bedeutet.
Und Stefan guckt mich an und wartet auf eine Erwiderung, aber ich mach
ja, also nicht. Das ist halt der große Unterschied. Am Ende, das ist ja genau der Streitpunkt, sagst du halt, ja, aber die Musik und so ist ja so und so, und dann sag ich, ja, aber ist ja ganz egal, es hat ja Hans Zimmer gemacht. So, ja. Und das ist ja das Qualitätsmerkmal, weshalb ich das dann anders höre. Und da beginnst dann, und dann interessiere ich mich für die Einzelheiten, gesagt, wie er es gemacht
vielleicht
hat.
Vielleicht ist Hans Zimmer nicht das allerbeste Beispiel, gegen Technisierung und künstliche Intelligenz produzieren.
Doch, das werde ich auch machen. Immer durchkämpfen.
Da wären mir andere Komponisten eingefallen.
Schon klar, aber dir schon, aber mir eben nicht. Und ja. Diese individuelle Note sei uns doch allen zugestanden, gerade dadurch, dass wir hier sehen, ChatGPT, stellt das uns nochmal besonders heraus.
Ich glaube, ein Aspekt ist sehr wichtig, den du angesprochen hast, dass wir alles nochmal duplizieren können, nochmal neu zusammenstellen können. Und das ist ja das, was wir so die letzten 10 Jahre im Kino ganz stark und auch oder bei Netflix, in Serien drehen konnten. Nochmal die 80er, nochmal die 70er. Jeder will nochmal einen Film dazu machen. Und vieles ist völlig belanglos. Ja. Man kann sich noch
hätte mal ein bisschen ChatGPT schreiben können.
Genau. Was war damals aktuell? Und dann bräuchte man noch ein bisschen Indie-Rock mit rein aus der Zeit. Gut, machen wir auch. Also alles wird reingegeben und dann kommen diese Werke daraus, von denen dann doch am Ende nicht viel bleiben wird. Und da, wo es dann aber originell wird, also die auch in den 70ern spielen, aber dann originell sind, wie zum Beispiel Licorice Pizza oder so, das ist wiederum etwas, das wird nicht in ChatGPT schreiben können. Wir hören noch mal kurz Robert Lepinis, ob jetzt die Hausarbeit am Ende ist.
Viele Hochschullehrer haben solche Erfahrungen gemacht. Ihr Urteil? Wir können Studenten keine Hausarbeiten mehr aufgeben. Das ist ein Problem, denn Zweck dieser Arbeiten ist auch,
durch bestimmte Methoden, also wissenschaftliche Methoden, aufzuzeigen, wie man Wissen diskutiert, in Frage stellt und uns sozusagen als Gesellschaft weiterbringt. Das sollte man ja eigentlich zeigen mit einer Hausarbeit.
Ja.
Die Herausforderung einer Hausarbeit ist nicht wie bei einer Dissertation was Neues, was Eigenes, sondern eine Hausarbeit im Sinne einer Berufsausbildung, Studium ist im Grunde diese Anforderung, die man auch an ChatGPT hat. Nehme was wahr und formuliere es nochmal selbst.
Der Selbstanspruch der Studenten ist schon, was Originelles zu schaffen.
Ja, aber nur der Selbstanspruch.
Also nicht.
Die Prüfungsordnung gibt das nicht her. Das ist erst eine Promotion verlangt.
Nee. Aber manche sind ja, wenn sie fit sind, schreiben sie so gute Hausarbeiten, dass sie die schon als Aufsatz wo einreichen können.
Ja.
Also ist möglich. Wir hören noch mal ganz kurz Gerd Lauer zum Thema, woran man eigentlich erkennt, ob man es mit einem Menschen oder einem Chatsystem zu tun hat.
Woran merkt man, beziehungsweise woran merken Sie, ob ein Text von einer KI stammt?
Da gibt es ein paar Indikatoren. Also der einfachste Weg, das selber auszuprobieren, ist, wenn Sie länger mit solchen Systemen sprechen oder im Austausch stehen, dann merken Sie, dass die anfangen, im Kreis zu laufen. Das tun wir, wenn wir uns als Menschen unterhalten, in der Regel nicht. Der zweite Unterschied ist, Sie gehen in der Regel auf so einem Art Gleis, auf dem Sie mal sind, und von dort kommen Sie noch nicht runter. Und das sehen Sie natürlich am deutlichsten. Immer wenn Sie ChatGPT bitten, auch einen Witz in die Rede einzubauen, sind diese Witze und überhaupt Humor und Ironie bescheiden. Das sind alles Assistenzsysteme. Das heißt, die werden uns auch in der kreativen Arbeit begleiten. Aber sie werden sie vielleicht noch nicht ersetzen.
Ja, das ist natürlich hanebüchen, beide Kriterien. Soll dann der Prüfer sagen, ja, also hier auf Seite 7 sind Sie aber dann im Kreis gelaufen. Ich erkenne darin ChatGPT.
Nun, für der Prüfer wird es nicht erkennen, aber es gibt ja diese Überlegungen, naja, die werden dann auch ein Bewusstsein oder so etwas entwickeln. Und das ist natürlich Unsinn. Und da kann man das schon erleben, dass es diese Kreisstruktur dann gibt. Ich glaube, Humor, ja, ist in der Hausarbeit jetzt ja nicht etwas, was vorkommt. Aber natürlich ist das das Auffällige, dass Humor etwas ist, was nicht hergestellt werden kann auf diese Weise.
Also ChatGPT weiß ja sehr gut, was Humor ist. Du kannst dir ja einen Witz geben und sagen, erklär mir, warum das witzig ist. Und dann wird dir genau erklärt, warum der Humor witzig ist. Also was ist eine Glatze? Eine ausgefallene Frisur. Erkläre mir, warum das witzig ist. Und dann wird das Wort ausgefallen in seiner Doppeldeutigkeit dir einfach dargelegt. Und von daher bin ich mir nicht so sicher, ob ChatGPT, das ist ja dann auch nur eine Fingerübung beim Supervised Learning, einmal zu markieren. Das sind übrigens Witze.
Ja, aber richtige, richtig gute Witze. Also ja, ich meine, aber jetzt nicht, ich möchte den Lubitsch-Touch drin haben, ja, oder ich möchte den Woody Allen-Touch drin haben. Ich möchte ja nicht, dass das mir irgendwie auch einen Witz konstruieren kann. Ich weiß, dass man beim Witz bei einer Pointe trickt und sagt, ich muss jetzt Strack Zimmermann mit dem Frankfurter Römer zusammenbringen und dann gehe ich da vielleicht über die Frisur hin und dann wird daraus eine Pointe.
Ja.
So weiß ich natürlich, dass so Witze gebaut werden können, aber das ist ja dann doch noch nicht das, was wir eigentlich unter Humor verstehen oder ironisierend, damit es lustig ist.
Also der Witz als solcher ist strukturell total leicht zu erkennen und zu durchschauen, gerade für eine Maschine, weil es ja nur darum geht, ein Verständnis zu erringen und den gleichen Sachverhalt nochmal unter der Maßgabe, ich will auch noch die zweite Ebene verstehen, wo ist sie denn? Und das herauszufinden. Das ist ja dieses klassische, der Witz endet mit einer Pointe, man muss kurz überlegen, dann, ah ja, genau, stimmt. Dann kam ja irgendwann Anke Engelke ins Fernsehen und hat gesagt, ich mache jetzt mal Slapstick neu. Und damit hat sie dann das gemacht, was du eben, man bringt so situative Komik, die nicht auf eine Pointe hinausläuft, sondern die einfach nur absurd ist, so Loriot-mäßig halt.
Ja.
So, und da wird es dann kompliziert. Nur, und da muss man dann wieder sagen, 80% des Publikums verstehen das nicht als Humor und fragen sich, was ist denn das? Das ist ja aber blöd. Ich möchte gerne mal eine Mario-Bart-Pointe haben. Und damit bist du wieder bei dieser Herausstellung des Orchideenhaften am Ende des Feldes, da mal grasen, was da so an Humor steht.
Oder?
Aber das holt nicht die Masse ab. Die Masse wird sehr zufrieden sein, wenn man bei ChatGPT einfach nachfragt, erzähl mir einen guten Witz für Achtjährige.
Ja.
Und das wird, glaube ich, ChatGPT sehr gut hinbekommen, dir Witze für genau Achtjährige, weil das ist absolut strukturiertes Wissen. Das ist immer ein bisschen schade, wenn wir so denken, oh, Humor ist doch voll lustig und so. Aber nee, das ist natürlich fast wie in so einer Excel-Tabelle einfach zusammenbaubar.
Den Eindruck hatte ich auch, als ich mir die neue Sendung von Anja Reschke angesehen habe. Hast du sie schon geguckt?
Läuft die unter Humor? Nein, eigentlich.
Die läuft unter Humor. Nein, das ist eine Comedy-Late-Night-Sendung.
Anja Reschke,
mit
diese ARD.
Ja, ARD eigentlich.
Monitor und so.
Zapp, genau. Und sie hat jetzt eine Sendung, eine
davon habe ich noch gar nichts
gehört. Die heißt Reschke-Fernsehen. Die dauert 30 Minuten und greift dann immer etwas lustig auf. Diesmal ging es um Bayern. Ich würde aber sagen, das verlagern wir in den Salon, denn es gibt einen sehr, sehr schönen Text von Laura Ebert im Freitag dazu.
Ich habe noch nichts davon
gehört. Die hat sich die Sendung nämlich auch angesehen und ihr ging es ähnlich. Und sie hat auch ein paar Überlegungen, die wir mal aufgreifen, warum eigentlich Humor gerade so ist und diese Politisierung des Humors. Aber das ist ja nicht das Einzige, über was wir reden wollen, sondern wir sehen uns ja gleich wieder im Salon. Wir sagen nochmal ganz kurz dazu, also der Salon ist buchbar. Über Steady, das ist das von uns Präferierte, denn dort hat man das All-Inclusive-Paket, man hat Cover,
Kapitelmarken,
man hat das gesamte Archiv,
Icon, aber RSS-Feed.
Für diejenigen, die es ein bisschen bequemer wollen, weil sie ohnehin schon dort angemeldet sind.
Den reden wir das auch heute nochmal aus. Wir reden ja Doktorow.
Genau.
Da wird's nochmal, ja. Kommen alle nochmal unter die Räder, die jetzt nicht über eigenen RSS-Feed hören.
Genau. Er lobt ja auch nochmal den RSS-Feed, ja. Aber es ist trotzdem und wird auch weiterhin möglich sein, den Salon zu abonnieren über Apple direkt oder auch, wer schon dort ist, über Patreon. So, wir reden heute über die Autobiografie von Prince Harry, Reserve. Und ja. Es ist ein Buch, über das es viel zu sagen gibt, aber nicht, weil es so interessant ist vielleicht, sondern, also nicht, weil das, was wir eigentlich davor, also es ist nicht das Lektüre-Erlebnis in dem Sinne, nein, sondern auf einer Metaebene haben wir hier schon ein Kind unserer Zeit vor uns liegen. Und ja, als solches gilt es, das mal zu analysieren.
Mein Urteil kann ich schon nennen, bevor wir im Salon sind.
Nein. Jetzt warte mal ab. Du musst mich auch noch überraschen. Dann lesen wir Choke Point Capitalism von Rebecca Giblin und Cory Doctorow, die sich mit der Oligopol-Monopol-Entwicklung mit der Monopolisierung in vor allem der Tech-Branche, vor allem in der Unterhaltungsbranche auseinandersetzen.
Ein wichtiges Buch für alle Politiker, die uns zuhören, denn so ins Detail geht sonst niemand. Hier kriegt man ja quasi die Formulierung schon richtig vorgelegt.
Außerdem stelle ich einen Roman vor, auf den viele lange gewartet haben. Bret Easton Ellis, der Autor von American Psycho, hat einen Roman vorgelegt, The Shards, nach 13 Jahren. Und dieser Roman ist unfassbar gut und genial. Und es gibt so viel dazu zu sagen. Ich bin gespannt, wie ich das machen will. Annie Arnaud hat ein ganz schmales Buch geschrieben, Der junge Mann, über eine Affäre, die sie hatte mit einem 30 Jahre jüngeren Studenten. Außerdem gibt es noch einen Text von mir zu Indien, wie da zensiert wird. Und zwar wird zensiert bei Twitter und YouTube. Und es gibt noch einen Text von mir, der sich mit der Ukraine beschäftigt, wie die Ukraine eigentlich so ein Testlabor auch geworden ist für Waffen.
Ja.
Wie gut funktionieren eigentlich unsere Waffen, die wir da ewig produziert haben. Auch das ein dicker Text.
So hieß es auch mal aus Syrien. Russland hat 284 Waffentypen getestet. Ich habe zu unseren Büchern, die wir zusammenlesen, nur noch drei, weil ich beschränke mich ja immer auf 5 Texte. Zum einen, obwohl heute sind es 6, aber 2 davon kürzer. Zum einen gibt es einen Gastbeitrag von Kanzler Scholz und Präsident Macron, der überall Le Monde und FAZ oder so publiziert wurde. Wir gehen ihn einmal durch, denn sie möchten 7 Punkte für die Zukunft markieren. Außerdem Marcel Fratschers Kolumne aus der Zeit Privatiers, auf dem Weg in die Gesellschaft der Privatiers. Wir reden immer über die nicht arbeitenden wollenden Armen. Was ist eigentlich über die Reichen und so zu sagen? Da ist er mal ganz pointiert eingestiegen, nachdem ein Tweet zum Thema bei ihm schon voll für Furore sorgte. Und dann koppeln wir mal 2 alten Republikstexte, die nun direkt mein Buch betreffen. Zum einen neue Forschungsergebnisse zum Thema Oxytocin. Und dann habe ich einmal gesagt, wir Deutschen sind die Pioniere. Vielleicht rennt uns wirklich China nochmal davon. Also die neuesten Zahlen zur demografischen Entwicklung sind so aufsehenerregend, dass sie bei Spektrum der Wissenschaften sich nochmal kluge Gesprächspartner geholt haben, die, dann nicht zögern zu sagen, die chinesische Regierung muss im Grunde alle ihre Pläne über den Haufen werfen. Die demografische Grundlage gibt für keine der Ziele, die sie haben, noch etwas her. Also da geht es sozusagen zur Sache.
Dann sehen wir uns gleich im Salon.
Ja, und lasst mich noch sagen, Wolfgang hört es nicht, aber dieses Harry-Buch ist nichtssagend und ich glaube ihm auch kein Wort. Bis gleich.
Was heißt nichtssagend? Was heißt denn hier nichtssagend?
Also Harry selbst.
Für Harry ist
wir
es
werden natürlich
für
alles rausholen
ist es,
jetzt.
Ist es wir, werden, also hier,
wir werden alles rausholen.
Ja, wir holen alles raus.
Gut, bis gleich.